So, willkommen zurück zur Episode des Handwerk Talks mit Martin Klein, Obermeister der Kfz-Innung im Landkreis Helmstedt, Gelber Engel, Kaufmann, Kfz-Techniker, Meister und ehrenamtlicher Bürgermeister, Feuerwehrmann, Mitglied in der Feuerwehr, also Feuerwehrmann. Rundrum Jäger, im Sport ist er nicht so aktiv, aber er engagiert sich trotzdem für den Sportverein. Das macht ja auch schon attraktiv. So, wir wollen jetzt mal in die Themen reingehen. Also, da du ja nun zum Thema Auto alles sagen kannst, werden wir mal Fachkräfte rauslassen, Ausbildung, Rückzug vom Verbrenner aus. Das ist ein aktuelles Thema. Wollen wir das mal bearbeiten oder wollen wir lieber erstmal über die häufigsten Autopannen? Du hast mir so eine schöne Liste gegeben, Martin. Die häufigsten Autopannen und wie man sie vermeidet. Also ich würde sagen, öfter mal in die Werkstatt fahren, oder?
Das kann man so festhalten.
Okay.
Viele Pannen resümieren aus Wartungsmängeln. Oder
wie jetzt aus, Wartungsmängel?
Aus unterlassener Wartung.
Okay, okay, okay.
Wie unterlassene Hilfeleistung beim Menschen.
Das ist dann strafbar.
Beim Menschen schon, beim Auto ist es halt ärgerlich.
Ja, es ist auch strafbar. Und zwar zwischen Daumen und Zeigefinger, nennt sich der Charakter, der immer schwächer wird, wenn man zu viele Ausgaben hat.
Es kann unter Umständen doch teuer werden, ja. Ja, die häufigsten Autopannen.
Ja, gehen wir da mal ran.
Der Klassiker ist natürlich immer,
die Batterie immer
das
noch.
Auto springt nicht an. Ja, gerade jetzt so im Winter, wenn die ersten Minustage kommen und die Batterie natürlich auch ein bisschen mehr leisten muss, wenn sie morgens den Motor erwecken soll, dann macht es bei vielen nur noch Klack, Klack im Motorraum.
Was ist denn das? Klack, Klack ist der Anlasser, ne?
Genau, das ist nicht der Anlasser, sondern meistens ist es nur noch der Magnetschalter, der versucht,
den Anlasser zu aktivieren.
Den Anlasseranker nach vorne zu werfen und der Drehvorgang, da bricht dann das System zusammen. Dann lässt der Anker wieder los.
Und versucht es nochmal.
Versucht es nochmal.
Solange wieder ein bisschen Saft da ist.
Und dann hört man dieses berühmte Klacken beim Startvorgang.
Okay.
Was eigentlich gar kein Startvorgang mehr ist, sondern eigentlich nur noch eine leere Batterie andeutet. Und darauf, dass man...
Das heißt, was passiert dann? Dann rufen die Menschen dich an oder den ADAC und dann kommst du gebraust und kannst das vor Ort regeln, oder?
Genau, also natürlich, weil wir ADAC-Partner sind, erhalten wir die meisten Aufträge in der Hinsicht vom ADAC selber, wobei die Pannenhelfer natürlich auch viele von diesen Fällen selber abarbeiten. Da braucht man ja keine großartige Technik.
Ja, aber trotzdem, einmal eine Batterie runter, sollte man dann schon mal gucken, oder?
Was bei vielen Kunden ist, wenn man die dann vorher anruft, dann sagen die Batterie ist es nicht, wir haben schon versucht zu überbrücken. Dann werde ich immer schon hellhörig und frage, mit was denn für einem Kabel?
Oh.
Weil die Kabel sind tatsächlich noch schlechter wie die Batterie. Wenn man in die Batterieklemmen guckt,
ja,
dann kann man sehen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt.
Okay.
Denn in den Klemmen ist häufig nur auf einer Seite überhaupt Kontakt, der zu dem Kabel besteht. Und auf der einen Seite ist nur eine kleine Spange aus Metall.
Mhm.
Die hat aber keinerlei Kontakt zum Kabel.
Oh Gott.
Also das heißt, man hat sowieso nur von zwei Seiten auf einer Seite die Chance, einen Kontakt herzustellen. So, wenn man sich jetzt die Batterie vorstellt, die hat ja Plus und Minus. Und auf der anderen Seite muss man auch Plus und Minus anschließen, damit man halt irgendwo eine Power herkriegt. Und man hat also vier Chancen, keinen Kontakt herzustellen. Und wenn an nur einer Stelle der Kontakt nicht hundertprozentig sichergestellt ist,
dann geht's nicht.
Dann kann man das auch lassen. Ja?
Mhm.
Und das liegt dann tatsächlich nur am schlechten Werkzeug.
Mhm. Okay, du hast von, gehen wir mal drauf ein. Warum ist dieser Klassiker Batterie?
Also die Batterien so altern oft. Natürlich.
Mhm.
Einmal, das ist ein chemischer Speicher, der soll die Anlasserenergie speichern, damit man halt nach dem Abstellen das Auto wieder neu starten kann.
Mhm. Gibt es einen Zyklus, wie lange die halten?
Das ist stark unterschiedlich und das hängt wirklich vom Nutzerverhalten ab.
Also Kurzstrecke ist Gift für die Batterie?
Genau, wenn
wie
man
für alles?
Über... Kurzstrecke hat und fährt und dann auch alles anhat. Also Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Spiegelheizung.
Das geht erstmal über die Batterie.
Ne?
Ja, die kann sich gar nicht laden auf einer Kurzstrecke, ne?
Das Auto produziert ja in dem Moment, wo es läuft, eine gewisse Menge an Strom. Und wenn dieser Strom aber sofort in alle möglichen Kanäle verschwindet, dann kann die Batterie sich nicht komplett aufladen. Und eine Batterie lädt sich auch nicht von jetzt auf gleich sofort auf.
Wie lange dauert das etwa, wenn man fährt?
Also ich sag mal, wenn die Batterie entladen war, dann sollte das Auto so mindestens 20 Minuten laufen, damit man so viel Energie wieder eingespeist hat in die Batterie, damit es beim nächsten Mal mit dem Starten klappt und nicht wieder der gleiche.
Nun hat man mir mal erklärt, dass es, dass eine Batterie, die einmal komplett entladen war und durch das Autofahren dann wieder aufgeladen wird, nicht mehr so ewig hält.
Ja, dieser Memory-Effekt, der eintreten kann, aber ja, es gibt Bleiakkus, die halten teilweise 12 Jahre und auch wenn die mal ein bisschen schwächer waren, dann schockt die das nicht wirklich, ja. Mhm. Aber Lithium-Ionen-Akkus zum Beispiel, die können das überhaupt nicht ab. Wenn die Tiefen entladen waren, nochmal aufladen, ist dann nicht so toll.
Dann sagen die, nee, wollen wir nicht.
Die können das aber auch nicht ab, ständig auf 100% zu sein. Mhm. Also eine Batterie lebt so ein bisschen, ja. Also die fühlt sich am wohlsten.
Also sind so ein bisschen Diven, ja?
Die fühlt sich am wohlsten so zwischen 20% und 80%. Das ist übrigens auch das, was man bei einem Elektroauto an Batteriekapazität eigentlich so nutzen sollte. Mhm. Auch nicht ständig auf 100% aufladen. Mhm. Ist natürlich jetzt was anderes wie eine Starterbatterie, aber es ist halt auch eine Batterie.
Mhm. Ja. Aber eine andere Art von Batterie, ne?
Eine etwas größere,
ja. Mhm, ja. Gut, du hast also Tipps, wie man sowas, also tatsächlich ist es so, du schreibst hier, das Auto schläft ein, weil eben wahnsinnig viele Verbraucher noch dranhängen, die trotzdem, oder auch wenn das Auto steht, Strom brauchen. Ist das so?
Das ist tatsächlich.
Was für Geräte brauchen denn da Strom?
Ja, alle, die so ein, ich sag mal, so eine Memory-Funktion haben. Manche Autos haben dieses Keyless Entry.
Das heißt, wie nennt sich das?
Keyless Entry. Also ja, man kann einsteigen, genau. Ohne dass man den Schlüssel.
Na, da sollte die Elektronik da sein.
Drücken,
ne?
Muss, ja, genau. Und das Auto sendet aber ständig ein Signal: Schlüssel bist du da, Schlüssel bist du da, Schlüssel bist du da. Ne?
So das heißt, es fühlt sich allein.
Und dann und der Schlüssel ist ja genauso, ne?
Ja.
Der Schlüssel sendet immer: Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier.
Das heißt, sie sind beide schwer allein.
Erst wenn die sich treffen, dann öffnet das Fahrzeug, ja.
Also in einer zwischenmenschlichen Beziehung wäre das verfehlte Kommunikation.
Ja, und kostet Energie.
Ja, genau. Ja.
Genau so sieht das aus. Und ja, also eine Batterie ist, wie gesagt, ein chemischer Speicher und die entlädt sich halt langsam. Aber natürlich, wenn Verbraucher dranhängen oder sie falsch benutzt wird, dann geht das wesentlich schneller.
Wie lange hält so eine Batterie, wenn ein Auto über einen Zeitraum nicht benutzt wird?
Also die meisten sagen nach 10 Tagen schon nichts mehr.
Oh.
Also wenn man aus dem Urlaub kommt...
Spricht nicht für die Batterie, oder?
Dann haben viele schon ein Problem. Also nicht nur.
Sind die zu knapp bemessen oder ist das...
Das unter Umständen auch.
Mhm.
Die Hersteller sind ja sehr kostenbedacht, sage ich mal. Und wenn eine Batterie 4 Amperestunden kleiner sein kann und davon werden 500.000 Autos hergestellt, dann ist das für die ein richtiger Sparfaktor. Ja?
Gibt es einen Richtwert, wie stark eine Batterie sein muss?
Nö, das gibt das Auto vor, der Hersteller und auch die Lichtmaschinenleistung. Auch die Lichtmaschinen.
Stimmt, ja, die produzieren ja. Es ist ja wie so ein Dynamo, genau.
Und da kann man jetzt natürlich auch nicht an einem Mini eine riesengroße Batterie dran klatschen.
Jetzt weiß ich, wie man eine Autobatterie wieder lädt. Man stellt sich mit dem Fahrrad nebenan, schließt den Dynamo an vom Fahrrad an die Batterie und tritt ordentlich.
Ja, da kannst du auch eine Weile treten. Also, genau. Wahrscheinlich kannst du dann noch zu Fuß gehen, wo du hin willst. Brauchst kein Auto benutzen.
Ja, aber es wäre eine sehr ökologische Maßnahme. Umweltbewusste Maßnahme.
Hm? Ich kann jetzt nicht fürs Radfahren plädieren, das nicht. Hätte ich meinem Beruf verfehlt, aber.
Okay, gut. Nein, das wäre auch ein anderes Thema.
Ist ja gar nicht schlecht.
Okay, aber wollen wir mal reingehen. Also 30 Minuten fahren steht hier. Einmal im Monat. Das schaffen wir gerade so.
Ja.
30 Minuten am Stück. Ne?
Genau, darum geht es ja. Ne? Mhm. Also nicht 10 mal 3 Minuten, nee, 30 Minuten einmal.
Mhm.
Ne? Also das sollte schon sein. Es gibt ja auch zum Beispiel Motorräder. Und die werden ja teilweise mal im Oktober hingestellt und sollen dann im März wieder anspringen. das klappt natürlich gar nicht.
Das ist schwierig, ne?
Die Motorradfahrer wissen aber mittlerweile natürlich alle, dass sie da die Batterie irgendwie am Leben halten müssen. Mhm. Die Batterien werden entweder im Motorrad an so ein Ladehaltungsgerät angeschlossen und dieses Ladehaltungsgerät kann nicht die ganze Zeit reinpowern. Das muss auch mal Stopp machen oder mal entladen. Mhm. Also das, die heißen ja auch Ladeerhaltungsgeräte.
Das heißt, die messen dann immer
Die müssen dann ein ständiges Controlling haben und dann funktioniert das auch, dass die Batterie ein bisschen länger lebt.
Was kostet so ein Gerät?
Och, die sind gar nicht so teuer, meistens so zwischen 50 und 70 Euro.
Die gibt es aber auch für Pkw.
Die gibt es auch für PKWs.
So, und das wäre dann die nächste Geschichte, ne? So ein Ladegerät dran bei viel Kurzstrecke.
Ja, aber
ist das so ein Ladegerät oder Ladeerhaltungsgerät?
Ich sag mal, die Leute, die eine Garage haben, die haben ja vielleicht nicht so ein großes Problem, aber...
Die draußen stehen?
Wer will denn das hier zum Beispiel auf dem Holzberg in Helmstedt machen?
Also.
Sieht komisch aus, wenn hier überall Verlängerungstrommeln zu den Autos hinliegen.
Ach Mensch, also, ne? Ist gar nicht erlaubt.
Und auch nicht jede Garage hat eine Steckdose.
Das stimmt.
Deswegen ist das mit den Ladehaltungsräten natürlich.
Also
gut,
ein Generator in der Garage und. Nein.
Das ist ja da. Okay. Würde man Perlen vor die Säue werfen, also dann kann man lieber fahren.
Also Batterie ist Klassiker Nummer 1 für Liegenbleib,
definitiv,
für Panne.
Definitiv, und ne? Das unangefochten seit Jahrzehnten.
Und die Warnsignale schreibst du langsames Starten. Was bedeutet langsames Starten? Das heißt, er hat Schwierigkeiten zu kommen, oder?
Ja, genau. Wenn der Anlasser nicht mehr so durchzieht, wenn der Startvorgang schon gefühlt eine Sekunde länger dauert, der muss ja eine bestimmte Drehzahl haben, um einzuspringen.
Da muss man mal überlegen, ob da mal vielleicht mal gecheckt wird.
Genau.
Wie macht man das, Batteriecheck?
Batteriecheck kann man in der Werkstatt auch machen. Es gibt da Testgeräte, die messen den Kaltstrom, also stellen der Batterie eine Belastung vor und die muss man auch vorher eingeben, die Batterie. Also da kann man nicht einfach
reinhängen, los geht's.
Kurz mal einen Kurzschluss machen und gucken, ob das Kabel glüht. Das geht nicht. Das muss schon in dem Gerät vorher eingestellt werden und dann wird jede Batterie wird individuell geprüft. Mhm. Das geht aber nur mit einer geladenen Batterie. Also wenn ich mit einer toten Batterie hinfahre zur Werkstatt dann und mache den Belastungstest, dann wird mir jedes Gerät sagen, die Batterie ist tot oder lad sie auf.
Kauf dir eine neue.
Genau, sie muss erst geladen werden und dann kann man einen Belastungstest machen.
Was kostet so ein Akku, so ein Gescheiter? Überhaupt, was ist ein Gescheiter?
Ja, es gibt im Markt die vielfältigsten Angebote und ich sag mal, für so eine 60 Ampere-Stunden Batterie.
Ist Standard, ja?
Das ist so eine mittlere Größe, 55 bis 60 Ampere-Stunden, da kann man viele Autos mit abdecken. Und da zahlt man aber zwischen 100 und 250 Euro. Mhm. Dann gibt es noch die Fahrzeuge, die Start-Stopp-Technik haben.
Oh, die brauchen mehr.
Da wird man für einen Hundi nichts mehr kriegen in der Technik. Ne?
Oh, okay.
Also nichts Vernünftiges.
Ein Warnsignal haben wir noch, flackernde Anzeigen. Also wenn in meinem Auto alle Anzeigen aufflackern, dann bleibe ich stehen.
Ja, das ist aber bei den moderneren Autos jetzt auch schon fast nicht mehr, weil die LED-Technik braucht ja nicht viel Strom.
Mhm.
Also die leuchtet auch mit minimalsten Reststrom noch.
Mhm.
Aber früher diese kleinen Glühbirnchen, die man überall...
Die brauchen ein bisschen was, ne? 5 Watt oder so, oder?
Ja, genau. Und die haben dann auch schon beim Starten, sind die mit an- und ausgegangen so. Also das war schon so ein Hinweis, Mensch, guck doch mal nach deiner Batterie.
Okay.
Ja. Mhm. Okay, früher also musste man auch noch destilliertes Wasser nachfüllen. Ja, das ist ja auch
was für ein Ding?
Destilliertes Wasser.
Ah.
Also die Batterien haben halt ihre Flüssigkeit...
Das muss man aber heute nicht mehr.
Verloren. Nee, die meisten Batterien sind MF, wartungsfrei. Und
heißt MF?
Jetzt
ist egal, siehste. Hör mal, Herr Mechaniker.
Da tropft keine Flüssigkeit mehr raus.
Die genau.
Haben eine andere Basis innen drin.
Ja, so, zwischendurch mal gehustet. Alle wie viele Jahre oder wie oft sollte man eine Batterie checken lassen?
Also normalerweise wird die bei jeder Inspektion heutzutage mit geprüft.
Wie lange sind die Intervalle? Inspektionsintervalle sind aber nur ja auch nicht so oft mehr, ne?
Ja, bei vielen Herstellern ist alle 2 Jahre eine Inspektion.
Ja.
Aber die meisten sagen, nach einem Jahr ist immer ein Check. Und selbst wenn es nur ein Sicherheitscheck ist.
Ja.
Und die Batterie gehört zu jedem Check mit dazu.
Okay, gut, ja. Ursache, Pannenursache Nummer 2. Ich lese hier gerade Reifenpanne.
Da muss man natürlich sagen, da haben die Kunden nicht immer Schuld dran. Also wir erleben das hier auf der A2 sehr stark, dass irgendwelche Teile von Unfällen oder in Baustellenbereichen auf der Fahrbahn liegen.
Mhm.
Und wenn dann da ein Metallteil liegt oder irgendein anderer LKW, ein anderes Fahrzeug hat irgendwas verloren und da knallen dann ein paar Leute drüber, ja, dann hat man natürlich das Malheur, ne? Dann hat man...
Das ist der Reifen hin.
Reifen...
Und nicht nur der mitunter.
Reifenbrüche in der Karkasse,
jetzt musst du kurz mal erklären, wie ist ein Reifen aufgebaut?
Wie ist ein Reifen aufgebaut? Also für die meisten würde die Bezeichnung schwarz und rund reichen. Aber er ist natürlich sehr vielschichtig
aufgebaut. Da ist ja Gewebe mit drin, ne?
Da ist Gewebe drin, da sind Stahleinlagen mit drin, damit da eine gewisse Festigkeit,
Was ist die Karkasse?
Die Karkasse ist quasi... das Grundgerüst des Reifens.
Okay, und da kann ein Bruch entstehen.
Genau.
Wenn man zu scharf über etwas drüber fährt.
Ja, oder auch zum Beispiel, wenn man an den Bordstein fährt.
Dann kommen diese berühmten Bläschen, die ein bisschen größer werden.
Beulen sind das.
Beulen.
Das sind Beulen, ja.
Beulen, ja.
Das ist im Prinzip ein Gewebebruch, der dann dazu führt, dass das Gummi nicht reißt, aber sich dann quasi so eine Beule nach außen abzeichnet, ja, und dann ist natürlich höchste Vorsicht geboten. Eigentlich darf man damit nicht weiterfahren. Ne?
Mm-hmm.
Und wenn dann nur bis zum Reifenhändler oder bis zur nächsten Werkstatt, um sich einen neuen Reifen zu montieren, oder man guckt, ob man eventuell noch einer der wenigen Autofahrer ist, die ein Reserve- oder Notrad dabei haben, und macht das rein. Reifenspray braucht man in dem Fall nicht benutzen.
Mm-hmm.
Das hilft überhaupt nicht.
Okay, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Reifen zu killen, abgefahrene Profil sowieso, die typischen scharfen Kanten, die Bordsteinrempler und Nägel und all die anderen und Wrackteile auf der Autobahn oder irgendwelche anderen scharfen Gegenstände.
Und dann gibt es ja immer noch die Sache, die richtigen Reifen zur richtigen Jahreszeit.
Winter und Sommer meinst du
jetzt? Das ist ja schon das Thema O bis O, genau.
Aha.
Wenn man mit den Winterreifen zum Beispiel der Meinung ist, auch für den nächsten Winter halten die nicht mehr, ich fahre die jetzt einfach runter im Sommer.
Ja.
Da muss man aber auch wissen, dass die Reifenmischung bei dem Winterreifen
eine weichere ist und sich schneller abfährt.
Eine sehr viel weichere Mischung ist. Und wenn wir dann hier 40 Grad haben, an so einem richtig schönen heißen...
Dann kleben die Reifen auf der Straße.
Ja, ja.
Nennt man Grip.
Die kleben nur, die lösen sich auf.
Ach so, ja. Das ist ja.
Also die haben dann keinen Grip mehr, weil die haben regelrechte Profilausbrüche.
Oh. Ist das eigentlich der größte Fehler, den man machen kann?
Das ist auf jeden Fall fahrlässig und leichtsinnig. Also
bedeutet auch, es wäre im Zweifel eines Unfalles, im Fall eines Unfalles.
Kann man da unter Umständen Mitschuld bekommen.
Wollte ich sagen, ja. Ja. Ja.
Also als Autofahrer ist man für
zu
die
kurz gedacht.
Sicherheit verantwortlich, und ein Winterreifen ist im Sommer nicht unbedingt sicher.
Was hältst du von diesen Ganzjahresreifen?
Tja, das ist
ja so ein Kompromiss zwischen weich und hart.
Ist wieder in der Politik. Manchmal ist der Kompromiss gut und manchmal ist es ein fauler Kompromiss, und das hängt dann echt von den Wetterverhältnissen ab.
Und vor allen Dingen von der Farbe, von wie oft man fährt und so weiter, nicht?
Natürlich. Also wenn ich jetzt vorhabe, ich fahre jedes Jahr in Skigebiete und weiß, da sind alpine Verhältnisse, dann brauche ich ja nicht anfangen mit einem Ganzjahresreifen. Das ist ja vollkommener Blödsinn.
Ja.
Dann brauche ich Sommer- und Winterreifen. Und genauso ist es auch, wenn ich viel Kilometer im Jahr fahre.
Ist es besser?
Auf jeden Fall. Mhm. Warum soll ich denn den Kompromiss eingehen? Ich habe ja im Sommer nicht das Optimale und im Winter nicht das Optimale.
Mhm.
Ja, dann ist es doch besser, ich habe zwei Sätze und jeder Satz Reifen hält dann meinetwegen so zwischen 40.000 und 60.000 Kilometer. Das ist reifenabhängig.
Ganz ordentlich,
ne? Genau. Aber wenn ich zwei Sätze habe, dann halten die ja das Doppelte. Also ich sag mal, dann habe ich vielleicht für 100.000 Kilometer Reifen.
Mhm.
Und wenn ich 100.000 Kilometer in 5 Jahren fahre, was ja eine reelle Zahl sein kann bei 20.000... Das
sind überschaubare Kosten.
Genau. So, wenn ich jetzt aber in den 5 Jahren diese Ganzjahresreifen habe und die müssen nach 25.000 Kilometer schon erneuert werden, dann
habe ich im Grunde
bräuchte ich 4 Sätze Ganzjahresreifen.
Mhm.
Ja, es hängt dann immer davon ab, sind sie gerade vorm Winter fällig? Weil ich muss ja dann 4 Millimeter eigentlich haben bei einem Ganzjahresreifen.
Mhm.
Wenn er dann keine 4 Millimeter mehr hat, dann nützt er mir als Winterreifen ja auch nichts mehr.
Mhm.
Also deswegen, also das, wenn...
Aber die werden auch gecheckt, die Reifen. Ne? Beim Service werden die gecheckt.
Die werden gecheckt. Aber ich will noch mal ganz kurz auf die Beratung eingehen, wer für welchen Reifen. Es kann ja auch, ich sage ja, ein Kompromiss kann gut und schlecht sein. Und für manche einen kann es aber genau der richtige Kompromiss sein. Und ich sage mal, wenn eine Rentnerin oder ein Rentner sagt, ich kann mir aussuchen, ob ich fahre. Ich muss morgens nicht mehr zur Arbeit, bevor der Winterdienst vielleicht durchgefahren ist. Dann bleibe ich einfach zu Hause an den drei Tagen.
Dann wären Ganzjahresreifen auch gängig.
Genau, warum denn nicht? Mhm. Ich fahre nicht schnell, ich fahre nicht weit, ich fahre nicht voll beladen mit Anhänger oder solchen Sachen. Dann kann ja ein Ganzjahresreifen super sein. Dann spart er sich natürlich das Umstecken. Und wenn der eine Laufleistung hat von 5000 Kilometern im Jahr, und die Leute gibt es ja, dann hat er in 10 Jahren 50.000 runter und dann kann er die Reifen eh wegschmeißen, weil dann sind die...
Wie lange halten Reifen normalerweise? Also bis sie nicht mehr genutzt werden dürfen?
Das hängt auch individuell vom Reifen ab. Das gibt Reifen, die sind relativ günstig und nach 3 Jahren werden die spröde und porös und dann müssen sie weg. Dann kann man die weghauen. Ne? Dann ist er nicht mehr sicher. Dann würde jeder TÜV-Prüfer dir die Plakette abkratzen, weil er sagt, so nicht... Ja,
okay.
Ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil.
Ja, okay.
Und man muss ja auch die Folgen bedenken. Wenn man jetzt mit so einem porösen Reifen auf der Autobahn unterwegs ist und das Ding fetzt irgendwie weg bei 150, was passiert dann? Dann ist der geplatzte Reifen mein kleinstes Problem. Man muss sich erstmal das Auto abfangen, zum Stehen kommen, sicher auf den Standstreifen parken. Ich darf keinen anderen rammen dabei. Meine Reifenteile fliegen vielleicht noch irgendwem anderen in den Kühlergrill oder in die Scheibe. Da können 1000 Sachen passieren. Mhm. Und deswegen, also ein Reifen ist schon so ein essentielles Teil. Da sollte man wirklich drauf
achten. Okay. Wie oft muss ich den Reifendruck testen?
Also bei den Fahrzeugen neuerer Bauart, sprich ab 2014, ist es verpflichtend, dass einem das Auto sagt, der Reifluftdruck wird zu gering.
Okay.
Test ihn. Oder nicht teste ihn, sondern füll ihn auf. Mhm. Ja, oder guck nach, warum er
wieso weniger wird. Wieso kann ein Reifen Luft verlieren, wenn er nicht kaputt ist?
Oh, also hundertprozentige Dichtheit hat so ein Reifen halt nicht. Mhm. Wenn du einen Luftballon aufpustest, machst du einen Knoten rein, dann könntest du ja auch sagen, der müsste ja jetzt ein Jahr lang...
Ja, eine gewisse Porosität hat das Material des Luftballons ja auch. Genau, ne?
Und hat ja Undichtigkeiten an der Flanke,
und das an der Felge
am Ventil halt genauso. Ne? Also überall, wo... Das ist ja keine hundertprozentige Abdichtung.
Also wie oft sollte man mal... Prüfen.
Also wenn kein Reifendrucksensor einem das anzeigt, dann sollte man schon einmal im Monat sagen, komm, da gucke ich mir jetzt den Reifendruck mal an.
Im Zweifel macht ihr das dann auch?
Überhaupt keine Frage, natürlich. Mhm. Es ist ja auch eine Kostenfrage. Wenn ich mit zu wenig Reifendruck fahre, verbraucht das Auto ja wesentlich mehr Kraftstoff.
Ja, stimmt.
Und der Reifen nutzt sich auch schneller ab. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Also aus Eigeninteresse sollte man schon gucken, Reifen...
Aus Interesse, auch aus Liebe zum Portemonnaie und zur eigenen Sicherheit, zum eigenen Leben und das der anderen. Denn das muss man immer dazu sagen. Wenn man einmal ordentlich einen Unfall baut, kann das auch mal schief gehen, und zwar richtig schief. Es gibt noch einen dritten Fall, das Pannenfall, bei dem ihr ausrückt, mit dem die gelben Engel kommen, theoretisch gleich mit dem Sarg dabei fürs Auto, der wäre.
Genau, der dritte Fall ist eigentlich, wenn eine Warnlampe angeht im Auto, wobei man da als
Kunde... Aber da gibt es eine ganze Menge.
Da gibt es, also ich weiß nicht, mittlerweile über 20, 30
Warnlampen. Also ich hatte es neulich, Warnlampe, Motorkontrollleuchte war aber nur gelb.
Genau.
Da hieß es dann, ach, dann kannst du auch fahren.
Genau, so ist es auch. Es ist wie bei der Ampel. Gelb ist Achtung, rot ist Stopp. Und es gibt natürlich etliche Lampen, die rot leuchten können. Man sieht das ja, wenn man die Zündung einschaltet. Mhm. Dann macht das Auto einen Selbstcheck, damit der Kunde auch weiß, oder der Fahrer, sind die Lampen überhaupt in Ordnung. Mhm. Denn es kann ja auch mal eine LED kaputt sein oder ein Leuchtmittel in diesem Tachoelement und dann funktioniert das gar nicht. Oder einer hat da dran manipuliert, hat irgendwas ausgebaut, damit die Lampe nicht mehr...
Gibt es da wirklich Menschen, die sowas machen?
Ich habe da schon vieles gesehen, ja. So, und auch bei der Hauptuntersuchung muss der Prüfer gucken, zum Beispiel leuchtet erstmal die Lampe für Airbag zum Beispiel. Und dann geht die halt auch aus, wenn der Motor startet.
Ja. Das heißt, der Prüfer, der dreht die Zündung.
Genau.
Dann leuchten sämtliche Lampen, genau. Und dann startet er durch.
Und dann müssen die auch
alle
ausgehen.
Alle Lampen weg sein.
Genau.
Wenn Airbag und trotzdem noch auf oder ABS leuchtet oder irgendwas anderes, EPS oder was auch immer leuchtet.
Prüfung schon abbrechen, weil dann wird das nichts.
Oh.
Genau.
Was ist eigentlich, wenn diese berühmte Lampe mit dieser Kanne und dem Tröpfchen dran leuchtet?
Was denn mit dem Tröpfchen?
Ja, diese berühmte Kannenlampe mit
Kanne.
Dem Tröpfchen.
Ich habe wahrscheinlich die Kralle. Nee. Die Kanne, ja, das ist das Öl.
Gibt es diese überhaupt noch, so eine Lampe?
Ja, die kann übrigens auch gelb leuchten. Dann bedeutet das Ölstand prüfen.
Und rot wäre jetzt bitte sofort anhalten.
Rot bedeutet kein Öldruck da.
Oh,
das ist kein Öldruck. Ja, kein Öldruck, das ist schon. Da muss man sein Auto wirklich hassen, wenn man da noch weiterfährt, ja.
Okay.
Der Öldruck kann ja aus verschiedensten Gründen wegbleiben.
Also wenn man sein Auto loswerden möchte, los geht's.
Ja, dann kann man das natürlich
regeln.
Kann man das ignorieren und dann wird dann das Auto schon zeigen, wo der Hammer hängt. Ne?
Dauert nicht sehr lange dann in dem Fall. Okay.
Also ohne Öldruck wird's teuer.
Warnlampen. Welche Warnlampen gibt's eigentlich alles? Also hier steht, gelb heißt, dem jetzt kümmern, das haben wir geklärt. Und rot heißt, sofort anhalten und am besten sofort mal anrufen, die gelben.
Ja, also man hat Warnlampen für Kühlmittel, zu heiß, wenig, für Batteriekontrollleuchte wird einem ja auch angezeigt. Wenn die Wasser, ja.
Temperaturanzeige?
Genau, Wassertemperatur oder halt Wasserstand, wenn zu wenig Wasser im Ausgleichsbehälter ist.
Mhm.
Das wäre jetzt aber kein Grund zum Beispiel anzuhalten.
Aber Rußpartikelfilter zum Beispiel meldet sich auch, der Rußpartikelfilter zeigt auch eine Lampe.
Ja, da ist man dann in den Bereichen, wo die Umwelt gefährdet wird. Ne? Ja. Dann soll man auch nicht weiterfahren. Es gibt einen Haufen Lampen, Bremsanzeigen, ABS. Die leuchten meistens rot.
Hm.
Alles, was mit Bremse ist rot.
Bitte sofort stehen bleiben.
Ich meine, es gibt ja auch die Warnlampe, Handbremse nicht gelöst.
Ja, genau, ja. Also, dann quietscht im Zweifel. Erstmal fährt man gar nicht los oder kann man nicht weg, aber es könnte auch quietschen.
Ja.
Und das riecht dann irgendwann so komisch.
Aber auch deswegen wurden wir schon angerufen, ne? Und dann fährt man dahin, löst die Handbremse und sagt, ja, jetzt können Sie weiterfahren.
Nee, nicht wirklich.
Doch. So, solche Pannen gibt es auch.
Pannen?
Genau.
Panne im Kopf oder Panne im Auto?
Oder man kommt hin, meine Öllampe leuchtet.
Du hast ganz elegant drumherum geschifft.
Ja, ich kann da keinen persönlich angreifen. Manchmal ist es ja nicht böswillig. Aber zum Beispiel, die Öllampe leuchtet, ist ja, habe ich gerade gesagt, dann sollte man aufhören zu fahren. Und dann kommen wir hin, ja, die leuchtet, aber sie leuchtet gelb. Das Auto hätte gerne eine Inspektion.
Ach so.
Ja. Und
das sagt es einem auch noch.
Das sagt es einem auch.
Teilweise, also meiner sagt, in wie vielen Kilometern die nächste Inspektion ist.
Ja, das macht jeder Hersteller anders. Manche senden einem dann einen Klartext übers Radio oder im Tacho.
Na, unten drin steht es dann, bitte.
Genau.
Genau, alle oder ab. Die Kilometerzahl wird immer weniger und dann kommt der Schlüssel.
Ja, genau. Das macht jeder Hersteller individuell. Und auch die Rückstellung von den Lampen.
Die Intervalle für die Services werden auch immer länger, ne? Also ganz erstaunlich. 60.000, 120.000.
Ja. Es sind aber auch schon Hersteller wieder den anderen Weg gegangen. Die haben erst gesagt, ja, 160.000Zahnriemenwechsel und sind jetzt wieder bei 60.000.
Das ist vielleicht auch gut
und,
so.
Und sind froh, wenn der Motor das bis dahin überlebt. Ja, es gibt da verschiedene Motoren.
Das hört sich nicht so gut an für die Entwicklung der Motoren.
Nein.
Das ist ein ganz anderes Thema.
Es wurde vieles entwickelt, was nur dem Kraftstoff- oder Umweltgedanken dient, aber nicht der Lebensdauer der Aggregate. Und ist eigentlich schlecht, wenn man so einen Oldtimer fährt, mehr oder weniger, da weiß man, was man hat. der kündigt sich mechanisch vorher an. Mhm. Dieses Elektrische ist ja mit Fingerschnipp auf einmal da.
Mhm, genau.
Manchmal merkt man gar nicht, dass sich was verändert hat. Das Auto fährt noch, es will einem einfach nur irgendwas mitteilen.
Ja.
Und man muss es dann halt richtig interpretieren. Ne? Und dafür, wie gesagt...
Das heißt, man muss ein Wissenschaftler sein hinterm Steuer.
Naja, ein Wissenschaftler vielleicht nicht, aber auf jeden Fall sollte man Gelb und Rot
unterscheiden
gut
können.
Differenzieren können. Und wenn man das kann, dann hat man schon 50% an Diagnose.
Das ist wie die gute Ampel. Gelb bedeutet, steig auf die Bremse und fahr nicht unbedingt noch drüber.
Ja.
Oder zieh schnell durch.
Oder guck einfach mal in die Bedienungsanleitung. Ne?
Ja, genau. Okay. Gut, okay. Also, ein Fazit.
Ein Fazit?
Mhm.
Ja, manchmal...
Steht hier. Hast du selber geschrieben ja mal. Fazit, viele Pannen kosten eigentlich nur 2 Minuten Aufmerksamkeit pro Monat. Beißt, ja. Heißt selber oder, gucken oder gucken lassen.
Oder einmal den Fachmann im Jahr drüber gucken lassen.
Okay, ja.
Aber wirklich ein
Wann habe ich mein Auto eigentlich letztes Mal zu dir gebracht? Ist noch gar nicht so lange her.
Nein, du bist noch safe.
Oh, Gott sei Dank. Okay, so, wir haben den Teil 2 unserer Episode Handwerk-Talk jetzt vollendet. Ich sage jetzt mal ganz, ich sag mal, vorausschauend, weil die Zeit uns davon rennt. Es ist 11.49 Uhr. Wir wollten um 12 Uhr fertig sein. Vielen Dank, Martin, für deine Zeit und deine wahnsinnig vielen Informationen und Ausführungen, auch der persönlichen Art. Wir hören uns und sehen uns demnächst wieder in einer Folge-Episode Handwerk Talk, dann aber wieder Bereich Kfz. Wir haben noch einige Themen zu beackern, haben wir vorhin gesagt. Fachkräfte wollen wir mal anschauen und so weiter. Das sind so Themen, die so brennend sind. Und eins haben wir gar nicht besprochen heute. Nicht
nur Kfz-Gewerbe, ja.
Ja. Eins haben wir gar nicht besprochen. Die EU möchte gerne eine Kehrtwende vom Verbrenner aus hinlegen. Das müssen wir dann aber nochmal separat thematisieren, wenn es denn wirklich durch ist.
Genau, wenn es durchkommt.
Ja. Ja, also ich glaube, es kommt aus Deutschland, dieser Vorstoß.
Ja.
Wie, glaube ich, 80% oder 90%. Vielen Dank dann auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder liebe Zuhörerschaft. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf ein nächstes Mal im Handwerk Talk. Das war der Handwerk-Talk mit Martin Klein. Ein Angebot der Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg www.kh-hewop.de